was sehr wichtig ist, unsere Gäste zufriedenstellt. Aber es geht auch darum, dass man wirklich fokussiert ist, dass die Communities, die in diesem Atoll leben, auch sich mitentwickeln zusammen mit uns. Und dass man das für normal empfindet und richtig empfindet. Ich finde das schön und macht mir viel Freude.
Hallo zu Nimm ich mit, der Urlaubspodcast der Dertu Group. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite ist Tourismusexpertin Saini Sabane. Hallo liebe Saini.
Hallo Dominik, ich nehme mal an, du bist auch genauso gespannt wie ich, weil ich weiß, dass du auch ein Faible für Luxushotels hast und für mich ist Four Seasons der Inbegriff von Luxushotellerie. Für mich, ich sag's jetzt schon mal direkt, Spoiler-Alarm, war es bisher der luxuriöseste, der eindrucksvollste Aufenthalt, den ich je hatte. Und ich find's einfach toll, dass wir sie jetzt da haben bei Nimm ich mit im Dertour-Podcast, weil das ist so wie so ein Wunsch für mich, der in Erfüllung geht. Ich werde heute noch viel lernen und wir können loslegen.
Ja, ich freue mich auch schon die ganze Woche drauf. Aus dem Paradies zu uns geschaltet ist Regional Vice President und General Manager Armando Krenzlin. Hallo Armando.
Hallo Dominik und Saini.
Paradies ist richtig, oder? Du bist auf den Malediven gerade.
Seit 20 Jahren und ja, immer noch, das stimmt.
Seit 20 Jahren. Ich hätte mich so gerne jetzt zu dir gewünscht, Saini auch. Ja. Und wir drei würden dann da zusammensitzen bei dir und könnten aufs Meer schauen oder was wir auch immer machen. Es wäre mir fast egal, Hauptsache wir wären bei dir. Gerade hier in München haben wir 12 Grad und Regen, also wir wären gerne bei dir.
Wir können die Aufnahme auf nächste Woche verschieben und ich warte auf euch.
Ich würde aber vorsichtig sein, wir sind aktuell so ein bisschen, ich glaube, ich bin gerade kein Glücksbringer, wo ich bin, ist Regen, also von daher lieber keine Einladung aussprechen, aber ja, ich gebe es ganz ehrlich zu, die Malediven zum einen, ein Sehnsuchtsort, das hatten wir schon häufiger, aber mit Four Seasons dann auch noch, also es ist wie dann noch, im Englischen sagt man Icing on the Cake, es ist wie die Kirsche auf der Torte, also viel mehr geht nicht, vor allem, weil ihr ja auch eine Privatinsel noch habt, schon wieder Spoiler-Alarm, also wir werden da echt über ein paar tolle Sachen heute sprechen.
Wir haben 2 Folgen Zeit. Armando, du hast gesagt, du lebst seit 20 Jahren auf den Malediven.
Ja, ich habe mich damals verpflichtet für 18 Monate und dann kam einfach immer wieder ein Jahr dazu.
das ist Quälerei sozusagen, ne?
Ganz hartes Los.
Ja, Wahnsinn. Okay, und du bist, um das direkt zu klären, weil wir haben dich vorgestellt als Regional Vice President und gleichzeitig aber auch ein General Manager. Und in meinem Begriff, ich komme ja nicht aus der Touristik, aber ich habe mich informiert über dich, du bist der General Manager eines der Four Seasons Resorts auf den Malediven, richtig? Und genau. Zwar das, wenn ich es richtig ausspreche, des Maldives at Landa Girawaru.
Genau, wir sind hier im Baratol, das ist meine Homebase. Ich kümmere mich auch etwas um die 2 Four Seasons in Bali, ein Four Seasons in Mumbai in Indien und 2-3 kleinere Projekte, die im Bau sind im Moment. Wir bauen in Palau und in Phuket.
Wow.
Aber hier ist meine Homebase, ist Landa Girawaru auf dem Malediven.
Ja, da müssen wir dann nachher auch nochmal drüber sprechen, was da alles möglich ist, ne? Saini, wahnsinnig interessant.
Bitte, also spätestens in der zweiten Folge, das sind alles wieder Sehnsuchtsdestinationen, zum einen im Trend, zum anderen fast, kann man sagen, Pioniergeist. Also richtig cool. Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Four Seasons. Das ist nämlich eben nicht nur Luxushotellerie par excellence und Tradition, sondern auch so ein bisschen immer Entdeckergeist. Also ich würde gerne zusammen mit dem Armando da so einen Blick zurückwerfen. Also zum einen, wie hat er angefangen? Und zum anderen dann natürlich, wie lange gab es dann schon Four Seasons? Wie hat sich das entwickelt? Also man merkt, ich bin da sehr, ich bin sehr neugierig und ich bin sehr verbunden.
Wir legen los. Ich habe gelesen, du bist natürlich Schweizer, bist aber seit 1999 dann eben auch bei Four Seasons mit dabei. Wie waren deine Anfänge? Wolltest du schon immer Hotelier werden? Was hat dich daran so gereizt und was reizt dich heute auch immer noch daran, Armando?
Ja, als guter Schweizer habe ich die Hotelfachschule gemacht in Lausanne. Und das war vor 120 Jahren.
Ja, ungefähr.
Und damals waren die besten Hotels weltweit, die waren alle in Asien, in Städten wie Singapur und Bangkok und Hongkong. Und da war der Traum eines jeden Studenten in Lausanne, dass man halt ein paar Jahre in Asien verbringen sollte. Und so bin ich nach Asien gekommen und in Asien eigentlich hängen geblieben dann für fast 15 Jahre, bevor ich dann zu Four Seasons kam, in Jakarta und dann nach Jakarta auf die Malediven, dann, das war im Jahr 2000, dann 2006 bis 2009 war ich in Mumbai für die Eröffnung vom Four Seasons Hotel in Mumbai. Und nach 3 Jahren Indien kam ich zurück ins zweite Hotel auf dem Malediven, Lande Giravaru. Und seither bin ich hier und kümmere mich eben um ein paar andere Hotels in der Gruppe hier in Asien.
Mhm. Wow. Zweites Hotel, das heißt das erste Malediven, das war das Kuda Hura, richtig?
Genau, ja. Okay. Wir haben Kuda Hura eröffnet, das war 98. Und dann kam der Four Seasons Explorer 2001. Und dann kam Lande Giravaru in 2006 und die Privatinsel Avova, die kam 2016. Also es läuft immer was hier auf dem Malediven, drum, ehrlich gesagt, drum bin ich immer noch hier, weil immer was
ja. Ja, und auch ehrlich gesagt, ich sag's nochmal, wenn man bei Four Seasons ist, ist es so ein bisschen schwierig, noch eins draufzulegen. Also das wird nicht einfach, es ist vielleicht möglich, aber es ist nicht einfach. Und wie hast du es erlebt, wenn du jetzt schon in den 90ern eingetreten bist, Ende der 90er in die Four Seasons Familie? Wo stand Four Seasons da? Da war es dann schon so ungefähr 20 Jahre alt, aber noch ganz anders im Grunde genommen.
Eine sehr gute Frage. Ganz ehrlich gesagt, ich war bei einer anderen großen Gruppe in Asien domiziliert und nach 10 Jahren bei dieser Gruppe habe ich dann gesagt, bleibe ich jetzt da, es war alles super oder mache ich was Neues? Und da habe ich von diesen Four Seasons Leuten aus Kanada gehört und die haben ihr erstes Hotel in Asien, ich glaube, das war 1995 eröffnet. Und das waren halt die neuen Jungs und die machten schicke neue Sachen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und da habe ich dann langsam mit den Four Seasons Leuten Kontakt aufgenommen und 1999 habe ich dann diesen Switch gemacht. Und eigentlich, ganz ehrlich gesagt, nie bereut. Es ist eine super Firma.
Mhm. Ja. Merkt man, dass es eine kanadische Firma ist oder da zumindest auch die Gründung war? Ich habe zum Beispiel mein erstes Four Seasons in Vancouver gesehen und das hat mich sofort sehr beeindruckt. Eben ganz anders, als ich gedacht habe, so traditionelle Luxushotellerie, aber eben nicht. Also doch immer wieder neu erfunden und mit so einem persönlichen Touch. Ich kann es gerne nochmal beschreiben, was mir da mal in einem Four Seasons passiert ist. Es ist was Besonderes und eben kommt aus Kanada. Das ist jetzt auch nicht, sage ich mal, alltäglich. Du als Schweizer kennst ja quasi eine Mitbewerberfirma, die im Grunde genommen aus der Schweiz kommt. Also aus Kanada kenne ich nicht so viele. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Das stimmt. Und ich glaube, es wissen es auch viele Leute nicht, dass wir kanadisch sind. Man nimmt mal an, dass wir nordamerikanische Wurzeln haben. Mhm. Und die ganze Geschichte hat natürlich in Kanada angefangen, 1961. Aber die ersten 20, 30 Jahre waren vor allem USA fokussiert, ganz ehrlich gesagt. Und dann erst so gegen in den 90er Jahren hat sich die Firma in Asien und Europa etwas etabliert.
Ja. Und im Luxusbereich, das ist auch in den 90ern für mich zumindest dann wahrgenommen worden und auch geblieben. Es gibt reine Luxusressorts, oder?
Da muss ich eigentlich sagen, das war Day One, war Luxus und kleine Hotels im Programm. Mhm. Also wir haben nie andere Hotels geführt. Wir haben auch heutzutage immer noch keine zweite und dritte Drittlevel-Brands, wie es viele andere Hotel-Companies machen. Wir haben den Four Seasons-Brand und das ist alles Luxus und die wird angeboten in City-Hotels, in Resorts, in Private Residences, also die man kaufen kann und drin leben kann. Und dann ab nächsten Jahr haben wir unser eigenes Yachtschiff, Four Seasons Yachts.
Ja. Wow, crazy. Und natürlich Luxus, Four Seasons und Malediven passt dann sehr gut zusammen, weil Malediven steht natürlich für die Luxusdestination. Ja, es gibt auch noch ein paar andere, da seid ihr auch vertreten, aber die Connection zwischen Four Seasons und Malediven ist ja dann sehr, sehr gut, passt wunderbar.
Es ist interessant, dass Four Seasons, normalerweise sind wir eigentlich eher nicht die Ersten in einer Destination. Wenn eine neue Destination aufgeht, dann kommen zuerst andere Brands normalerweise rein. Aber auf den Malediven waren wir wirklich die erste Luxusmarke. Nach dem Club Med. Club Med hat, glaube ich, 97 oder 98 eröffnet. Und Four Seasons kam 98. Und das war in dem Sinne schon etwas speziell. Ist aber eher die Ausnahme, ja.
Okay. Und auch bei Club Med darf man erwähnen, dass die Philosophie natürlich ursprünglich eine andere war. Auch noch so wie Malediven, wie man es kannte, Barfußinseln, ein bisschen easy peasy. Das heißt, ihr seid dann angetreten und habt in den Jahren auch sowas entwickelt, was man sich im Grunde genommen ja als absoluten Traum vorstellt. Nicht nur, dass ich auf einer Malediveninsel bin und ich habe eine luxuriöse Unterkunft, sondern ich habe sie auch für mich, ganz allein. Und das geht über euch, richtig?
Richtig. Und ich möchte trotzdem noch auf den Club Med zurückkommen ein wenig, weil im Jahre 2000, so den ersten zwei, drei Jahren vom 21. Jahrhundert, waren wir die besten Freunde mit den Club Med-Leuten, weil wir eben praktisch die einzigen internationalen Brands waren. Und die kamen zu uns und wir gingen zu denen und wir machten, wie soll ich sagen, vergleichbare Sachen auf verschiedenen Niveaus. Es ging uns darum, spezielle Experiences zu kreieren und die Malediven zu interpretieren, so wie sie halt von uns empfunden wurden damals. Und das war ein ähnlicher Approach, natürlich auf verschiedenen kommerziellen Ebenen mit anderen Publikum. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, 25 Jahre her, wir sind eigentlich diesen Wurzeln immer noch treu. Für uns sind die Malediven immer noch Sand, Barfuß, Palmen, Strohdächer, natürlich modern, natürlich mit Komfort. Aber es ist uns sehr wichtig, es ist mir persönlich sehr wichtig, dass wir da eine ganz klare Linie haben, und die muss sein, wenn man bei Four Seasons absteigt auf den Malediven, dann muss man sich so fühlen, wie man sich eben fühlt am Strand mit netten Leuten. Und wenn man in Paris absteigt, dass man sich dann fühlt wie ein Prinz in einem Palast.
Schön gesagt. Ja.
Wirklich. Und es ist auch so. Also ihr habt mir einen königlichen Moment beschert. Check-in Abu Dhabi. Das Hotel war gerade ganz neu, euer Four Seasons dort. Und ich habe dann mein Konterfei, mein Bild von, also mein Facebook-Profilbild auf einer Wasserflasche im Zimmer wiedergefunden. Im ersten Moment war das ein, oh, wow, man kennt mich, sie kennen dich, sie wissen alles von dir, aber in Wahrheit ist es genau dieses besondere Etwas, dieses i-Tüpfelchen, der spezielle Service, sehr persönlich, und ich habe diese Flasche immer noch. Ich habe diese Glaskaraffe mitgenommen, ich hoffe, damit bin ich jetzt nicht komplett geoutet. Aber das werde ich nicht vergessen, weil das war nur der Anfang von einem wahnsinnigen Erlebnis. Es hat wirklich alles gepasst, modernste Technologie in den Zimmern. Damals Sachen, die ich erst 5 Jahre später vielleicht oder 10 Jahre später in anderen Hotels gesehen habe, was auch Badezimmertechnik angeht, überhaupt die ganze Ausstattung, Innenausstattung, Restaurants, Bars, alles richtig cool und schön und schick, aber eben auch sehr schick und sehr geschmackvoll. Also man merkt, ich bin Fan, habe ich ja schon mehrfach gesagt.
Bedeutet natürlich auch, dass man sein Profilbild auf Instagram oder Facebook weise wählt. Ne? Muss man drauf achten, sonst hat man da irgendwie was auf der Flasche und ist da verewigt. Ja, und also, aber bei Sandy, bei dir war es ja gut.
Wir reden ja viel von AI und von Technologie und all dem und was AI für die Zukunft der Hotellerie bringt. Aber schlussendlich geht es doch darum, dass man einen Kontakt zwischen Menschen herstellt, dass die Kreativität von Menschen hervorgebracht wird, dass wir unsere Gäste mit kleinen Gesten zum Lachen bringen oder mit kleinen Überraschungen einen Impact schaffen, wie eben diese Wasserflasche. Und das ist uns sehr wichtig, dass man A, nicht alles standardisiert und B, dass man unseren Leuten diese Freiheit lässt sich selbst sein zu können und dass sie sich selbst etwas entfalten können und Self-Confidence haben, diese Kontakte zu knüpfen und persönliche Experiences zu kreieren.
Ja. Ja. Und das gelingt euch wirklich immer wieder sehr, sehr gut in einem, wie du gesagt hast, sehr angenehmen Ambiente. Das erleichtert es einem wirklich. Und auch an dieser Stelle nochmal gesagt, ich glaube aber alle Zuhörer wissen das, Luxus bedeutet ja nicht gleich steif. Und das ist es halt auch wirklich bei Four Seasons. Es ist einfach ein unfassbares Glücksgefühl, weil man weiß, hier passt alles. Ich hätte noch eine Ergänzung zu der Aussage, dass du gesagt hast, ihr seid normalerweise oder ihr steht nicht dafür vielleicht die Ersten und damit ist zeitlich die Ersten gemeint, die in einer Region eröffnen. Wir kommen ja in der zweiten Folge noch dazu, was da noch alles bei euch geplant ist oder besonders in deiner Region, für die du zuständig bist. Weil ich habe jetzt gerade in Mexiko, Los Cabos, also der Südzipfel von Baja California, dort habe ich erlebt, dass sehr wohl Four Seasons da absoluter, wie soll ich sagen, Vorreiter an einer Küsten- oder in einer Küstenregion ist, sich da ein Filetstück quasi gesichert hat und ein Ressort gebaut hat, was es sonst nicht noch einmal gibt. Also ab und zu geht ihr dann doch den, wie sagt man, anbieten Path. Also geht ihr doch einen anderen Weg und auch einen neuen.
Ab und zu, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da nicht in eine Schachtel gedrückt wird, dass man eben auch Überraschungen kreiert im Markt. Und ja, da hast du recht. Aber es ist bloß eine Überraschung, wenn es eben ab und zu geschieht, oder?
Stimmt.
Sehr gut. Lasst uns doch in den letzten 5 Minuten unseres ersten Teils auf das Ambiente dann der 3 Four Seasons Hotels, Resorts auf den Malediven eingehen. Wir haben ja alle 3 schon genannt. Und vielleicht magst du auch sagen, vielleicht auch beginnend mit deiner Homebase. Wenn man jetzt mal hier war, dann sollte man auch mal Kuda Hurra anschauen. Oder gibt es da Unterschiede in der Zielgruppe zur Private Island? Wahrscheinlich schon.
Es gibt Unterschiede, auf jeden Fall. Es geht um Unterschiede vom Profil vom Gast. Ich würde mal sagen, Kuda Hurra in der Nähe von Male eignet sich super gut für kleinere Familien, für Familien mit kleinen Kindern, weil die Insel klein ist. Man geht alles zu Fuß. Man ist eine halbe Stunde mit dem Boot vom Flughafen entfernt. Eignet sich auch super gut für kürzere Aufenthalte, zum Beispiel wenn man eine Rundreise macht in Asien oder einen Stopover macht im Mittleren Osten, ein paar Tage anhängt, dass man da schnell auf der Insel ist, ohne Transit mit Wasserflugzeug zum Beispiel. Lande Geravro ist 120 Kilometer nördlich von Male und wir sind in der Ba-Atoll UNESCO Biosphere located. Und für mich ist der Ba-Atoll von diesen 27 Atolls, die Malediven haben, wirklich der schönste Atoll. Geografisch gesehen mit diesen runden, perlenartigen Inseln, mit diesen vielen Sandbanks, die wir noch haben hier. Aber natürlich auch, weil hier im Sommer die Manta-Saison ist. Und die Manta-Saison im Ba-Atoll ist weltweit bekannt geworden, weil es hier die meisten Sichtungen von Mantas gibt weltweit. Und dann haben wir, wenn ich so sagen darf, das Non-Plus-Ultra Four Seasons Malediven Experience. Und das ist auf der privaten Insel Avova. Und hier geht es darum, dass man, wenn man was zu feiern hat, dass man da eine eigene Insel hat, mit der Familie, mit vielleicht 3 Generationen oder mit sehr guten Freunden, wo man halt alleine auf der Insel ist. Wir haben da 7 Zimmer und 3 Kinderzimmer, also wir können bis zu 22 Personen beherbergen. Und vom Pizzaofen über den Tandoori-Ofen zum Wok ist alles da, die eigene Überwasserspa ist da, man hat Options, an der Beach zu wohnen oder über Wasser. Man hat das eigene Dive Center da, man hat ein eigenes Wassersportcenter da und sogar eine private Yacht, die 24 Stunden gecrewt ist. Also da geht es eigentlich um die, die schon alles gesehen haben oder um die, die einmal im Leben was Spezielles erleben wollen. Da sind sie bestens bedient.
Oh ja, das hört sich danach an.
Wie weit ist das jetzt von deiner Insel? Weil für mich sah das aus der Vogelperspektive so aus, dass es sein könnte, dass ihr diese beiden Inseln quasi gemeinsam betreibt oder dass man schaffen kann, dort gewisse Dinge immer, sagen wir mal, von der Hauptinsel rüberzufahren. Ist das möglich? Stelle ich mir das richtig vor oder ist die Insel wirklich autark in sich betrieben?
Das ist die perfekte Frage. Wir sind 15 Minuten entfernt von Landegiravaru und es gibt Gäste, die wollen autark auf dieser Insel leben und wirklich diese Robinson Crusoe-Erfahrung machen. Und da haben wir Gäste, die halt täglich rüberkommen zum Tennis spielen oder mal Spaghetti essen oder mal in einem Resort-Shop etwas einkaufen und ein paar andere Leute sehen.
Mhm. Und es ist eben möglich, weil sie eine private Yacht haben, also gar kein Problem. 15 Minuten und fertig, dann sind sie bei euch.
Sind sie bei uns. Die Yacht ist eigentlich eher gedacht, dass man da Sunset Cruises macht oder mal einen Ausflug in einen anderen Atoll oder mal zum Tauchen etwas weiter entfernt Gründe kennenlernt. Ja.
Schön. Bar-Atoll. Sadie, lass uns gerne noch kurz darüber sprechen. Das findest du toll, das haben wir in vergangenen Folgen auch schon mal gehört. Amando, du hast gesagt, es ist dein Lieblings-Atoll. Großartig einfach. Du hattest eine spezifische Frage?
Ja, genau. Im Grunde genommen, warum? Also warum ist es ein Lieblingsatoll? Wir haben jetzt schon von den Manta-Rochen gehört. Aber warum hat sich jetzt auch die UNESCO, nicht jetzt, aber warum hat die UNESCO von allen Atollen nur das Bar-Atoll ausgewählt, da wo ihr seid? Und woran merkt ihr das auch beim Hotelbetrieb? Gibt es was, worauf ihr achten müsstet? Habt ihr Vorteile und vielleicht auch manchmal Nachteile dadurch? Das würde mich sehr interessieren.
Also ich glaube, die Idee von der UNESCO und von der Biosphäre, im Grunde geht es um die Manta-Rochen. Das macht den Atoll speziell. Nirgendwo auf den Malediven gibt es so viele, nirgendwo auf der Welt gibt es so viele. Und darum hat die UNESCO diesen Atoll als Biosphäre deklariert. Was uns speziell macht, hier mit unseren Mitbewerbern im Tourismus im Bar-Atoll, ist, dass man, wie soll ich das auf Deutsch sagen, wir werden so wie Stewards von der Bar-Atoll, vom Bar-Atoll. Es wird erwartet, dass wir uns aktiv beteiligen am Management von diesem Experiment. Bei einer Biosphere geht es darum, dass man sich kümmert, um ein Gebiet, das schonenswert ist und speziell ist, wo aber Leute auch wohnen und leben und ihre kommerziellen Prioritäten abdecken müssen und wollen. Und diese Spannung zwischen Natur beschützen, Planet beschützen, aber trotzdem die Communities denen zu helfen, sich zu entwickeln. Das finde ich super interessant. Und wie man das angeht, und als Hoteliers hat man dann schon einige Möglichkeiten und ich finde das sehr, sehr satisfying.
Ja. Mhm. Ja, es ist ein nachhaltiger, eben auch ein ganzheitlicher Ansatz. Und das meinte ich so ein bisschen, ja, meinetwegen in Anführungsstrichen oder mit einem Augenzwinkern auch als Nachteil. Das ist eine Aufgabe, das ist auch eine schöne, aber die hat natürlich, die bedeutet, dass ihr mehr Ressourcen bündeln müsst. Ihr werdet etwas mehr Engagement zeigen als vielleicht auf anderen Inseln, auf anderen Atollen, weil ihr eben im UNESCO oder Teil von dem UNESCO-Bioreservat seid oder Biosphärenreservat. Und das ist natürlich wirklich dann gleichzeitig auch wieder ein Segen, weil ihr in einem Paradies seid.
Das stimmt und es macht auch unsere Arbeit so viel, ist viel befriedigender. Wie sagt man das auf Deutsch?
Befriedigender. Ja,
ja.
Passt gut. Weil es geht nicht bloß um den Kommerz, es geht nicht bloß darum, dass man, was sehr wichtig ist, unsere Gäste zufriedenstellt, aber es geht auch darum, dass man wirklich fokussiert ist, dass die Communities, die in diesem Atoll leben, auch sich mitentwickeln, zusammen mit uns. und dass man das für normal empfindet und richtig empfindet. Ich finde das, schön und vielleicht ist das nicht unbedingt alltäglich in vielen Plätzen auf der Welt, aber dass man sich hier so das ausleben kann, das macht mir viel Freude.
Ja, ist im Einklang, ne? So hört sich das an. Ist ganz schön.
Genau.
Ja. Ganz toll. Ja, großartig. Ich freue mich schon auf die zweite Folge. Zu der leiten wir jetzt gleich über. War schon ganz viel dabei. Armando, wir sagen jetzt schon Danke und vielleicht schaffen wir es ja dann noch, während diesen beiden Folgen jetzt schnell zu dir zu kommen. Also vielleicht ist das irgendeine Option, dass wir sagen, wir versuchen ganz schnell zu dir zu kommen. Wir freuen uns sehr auf den zweiten Teil am Donnerstag. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.